Also unsere Söhne, wenn wir sie so im Fokus der Männlichkeitsnorm erziehen, dann führen sie halt einfach wirklich ein unglücklicheres, ein ungesünderes und kürzeres Leben.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's, Tino, und in dieser Folge habe ich Journalistin und Autorin Anne Dittmann zu Gast und spreche mit ihr über ihr neuestes Buch Jungs von heute, Männer von morgen, was unsere Söhne für eine gleichberechtigte Zukunft von uns brauchen. Gemeinsam sprechen wir darüber, warum traditionelle Männlichkeitsnormen Jungs oft mehr schaden als stärken. Außerdem geht es darum, warum viele Jungs Schwierigkeiten haben, Krisen zu bewältigen und weshalb Typen wie Andrew Tate aktuell so großen Einfluss auf junge Männer haben. Anne gibt aber auch jede Menge praktische Tipps für Eltern, die ihre Söhne dabei unterstützen wollen, emotionale Stärke und ein gesundes Rollenverständnis zu entwickeln. Ihr könnt euch also auf viele wertvolle Impulse freuen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Hey Anne, wie schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung, ich freue mich auch.
Sehr gerne, wie geht's, wie steht's?
Oh ja, alles sehr super. Mein Buch ist jetzt auf Platz 10 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen und ich feiere heute ein bisschen, weil heute kommt die Spiegel-Bestsellerliste raus und das ist eine super Nachricht.
Mm. Sehr schön, das freut mich voll zu hören. Anne, bevor wir weiter ins Thema einsteigen, würde ich sagen, vielleicht stellst du dich am Anfang noch mal ganz kurz selber vor. Wer bist du, was machst du? Und vielleicht kannst du in dem Atemzug auch erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, was du heute machst.
Okay, oh je. Ja, ich bin Anne Dittmann, ich bin 34 Jahre alt, ich bin Journalistin und Autorin, Mutter eines Sohnes, der jetzt 10 geworden ist. Und ja, ich schreibe so vor allem über feministische Themen, familienpolitische Themen, hin und wieder auch über so Nachhaltigkeit. Aber das meiste, das dreht sich so rund um das Erziehen von Kindern als vor allem allein- und getrennt Erziehende. Denn ich bin auch allein- bzw. getrennt erziehend und das schon seit mein Sohn 1 ist. Mhm. Und genau, dazu ist auch mein erstes Buch erschienen, das heißt Solo selbst und ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Das ist auch Spiegel-Bestseller geworden, da bin ich ganz stolz drauf. Und jetzt ist mein neues Buch erschienen, Jungs von heute, Männer von morgen, was unsere Söhne für eine gleichberechtigte Zukunft von uns brauchen. Und ja, da geht's um Männlichkeit und darum, wie man Söhne in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in der ja wir ständig konfrontiert sind mit männlichen Krisen, mit männlicher Gewalt, wie man Söhne anders erziehen kann. Und wie bin ich auf das Thema gekommen? Also grundsätzlich schon während der Schwangerschaft quasi, das vor über 10 Jahren, weil da hat mich das schon beschäftigt. Ich schreibe auch in meinem Buch darüber, kann es ja mal reinhalten hier, schreibe auch in meinem Buch darüber, ich habe ja noch Zettelchen, weil ich hatte gerade eine Premierenlesung und habe da natürlich so ein paar Abschnitte draus vorgelesen. Ich habe darin geschrieben, eben, dass ich mir ein Mädchen gewünscht habe, weil ich einfach für ein Mädchen einen feministischen Erziehungsplan hatte. Ich bin selber ostsozialisiert, so meine Vorfahrinnen, die sind alle ja sehr selbstbestimmt und selbstständig und haben mir immer vorgelebt, mich nicht von einem Mann abhängig zu machen. Meine Großmütter waren Ingenieurin und Ärztin und meine Mutter war selber auch alleinerziehend und hat immer Vollzeit gearbeitet und alles allein gewuppt und so. Und ja, von daher wusste ich einfach, wie man Mädchen erzieht, aber ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, einen Jungen großzuziehen und hatte so diese ganzen Männlichkeitsklischees und auch Männlichkeitsnormen und das eine sind irgendwie vielleicht die schlimmsten Vorstellungen, das andere ist halt einfach so faktisch Realität, hatte ich alles so im Kopf und dachte, ich kann damit aber nichts anfangen, was mache ich, wenn es ein Junge wird? Und dann wurde es ein Junge. Dann, also zumindest hat die Frauenärztin dann gesagt, es hat einen Penis, herzlichen Glückwunsch. Und dann dachte ich, okay, wow, ich habe erstmal geweint. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt, weil was für eine moderne Mutter bin ich, die direkt schon enttäuscht ist, weil ihr Kind nicht genau so ist, wie es sein soll. So, wow, danke, toll, Anne. Und dann habe ich gemerkt, du musst einen Zugang finden. So, du willst auf gar keinen Fall irgendwie diese Trennung spüren. Also dieses Kind, dieses kleine unschuldige Wesen ist da in deinem Bauch und das hat keine Ahnung, was hier in der Gesellschaft so abgeht. Das ist einfach nur im Bauch und das ist, freut sich seines Lebens und das will einfach nur meine Nähe und ist abhängig von mir. Und ich muss dem gerecht werden. Und dann, ich beschreibe in meinem Buch quasi direkt am Anfang, dass ich schon vorher einen Traum davon hatte, dass ich einem Jungen begegnet bin. Und dieser Junge, der hat mich in eine Höhle geführt und hat mich dann umarmt und der war ganz zärtlich und wir haben dann so angefangen zu leuchten und es gab so ein Gefühl von Zuhause sein und Geborgenheit. Es war total der krasse Traum, der ist auch wirklich genauso passiert, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass mein Sohn vielleicht ja auch so zärtlich und zugänglich sein könnte, dass das vielleicht wir sein könnten. Und das hat mir dann irgendwie so voll den Weg geebnet, dass ich dachte, vielleicht gibt's das, vielleicht kriegen wir das genauso hin. Und dann habe ich mich ganz viel damit auseinandergesetzt, was wirklich ein gangbarer Weg ist, weil ich sehe das jetzt aktuell auch auf Instagram oft, dass irgendwie manche feministische Mütter dann ziemlich hart über Jungen sprechen und sagen, ja, Mädchen geht's aber auch nicht gut und da müssen die Jungen das dann einfach mal aushalten, die müssen sich dann auch mal zurückstellen. Und dann denke ich mir, das ist doch aber genau die Härte, von der wir weg wollen. Also wir haben doch Jungen schon hart erzogen, das wollen wir doch jetzt gar nicht mehr. Und ich habe dann im Zuge meiner Recherche eben ganz viel mir Gedanken gemacht, wohin wir eigentlich wollen, weil ich möchte eben nicht meinen Sohn mit nur so Anti-Vorbildern erziehen und sagen, sonst wirst du noch so und so und so sollst du nicht werden. Aber wir können ja unseren Söhnen dann keinen Weg zeigen, wohin sie eigentlich gehen sollen. Und entsprechend habe ich dann in der Männlichkeitsforschung das Konzept Caring Masculinity gefunden. Und das bedeutet einfach, dass wir unsere Söhne so erziehen können, dass sie Fürsorgewerte mitbekommen. Im Deutschen wird das auch fürsorgliche Männlichkeit oder auch nachhaltige Männlichkeit genannt. Also es gilt quasi für die Selbstfürsorge, es gilt aber auch für die Fürsorge zum nahen Umfeld. Und es gilt aber auch genauso für die Fürsorge zur Gesellschaft und zur quasi natürlichen Umwelt, also zur Natur. Das heißt deswegen eben auch nachhaltige Männlichkeit. Man kann das wirklich auf alles übertragen, dass wir eben fürsorglich mit der Welt umgehen. Und das ist ein Weg, den ich da in meinem Buch aufzeige, wie wir das schaffen können, Jungen genauso zu erziehen. Und ja, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.
Ja, super spannendes Thema. Generell muss man sagen, dass die Männlichkeitsforschung noch total in den Kinderschuhen steckt, ne?
Absolut, ja. Ich glaube, die ist ja in Amerika letztendlich erst irgendwie so 40 Jahre alt oder 30. Und ich finde das so krass, weil man hat so Kinder erforscht, man hat Frauen erforscht und man kam halt lange gar nicht darauf, dass man auch die Norm, das ganz Normale, ne? Also, dass man eigentlich auch Männer erforschen kann und sollte, dass sie nicht eben das Normale sind und die Norm und alles andere, so komische Abweichler, die wir mal genauer untersuchen müssen, so. Mhm. Ja, da kam man dann in Amerika zuerst drauf. Und in Deutschland ist die Männlichkeitsforschung, glaube ich, auch erst so 20, 25 Jahre alt oder so, also jedenfalls ein bisschen jünger.
Ja. Ja. Ja, super krass. Was ich auch krass finde, das hast du, oder das wissen wir ja alle, dass wir unterschiedlich behandelt werden, je nach Geschlecht. Und das beginnt schon kurz nach der Geburt, obwohl sich Neugeborene eigentlich nur marginal unterscheiden. Du hast das auch beobachten können bei deinem Sohn, oder?
Ja, also eigentlich schon direkt am ersten Lebenstag quasi, dass die bei der U-Untersuchung hat die Ärztin ihn schon ganz schön grob angepackt. Und mein Sohn war irgendwie schon von Anfang an ein Baby, das nicht abgelegt werden wollte. Und sie musste ihn aber ablegen und dann irgendwie mal kurz so, ne, kurz ruckartig fallen lassen, damit sie gucken kann, ob seine Ärmchen aufgehen und so. Und dann hat sie hier am Ohr gezogen und da. Und er hat halt wirklich doll geschrien. Und ich habe halt gesagt, ob ich ihn mal kurz hochnehmen kann. Und sie hat gesagt, das kann der kleine Kerl schon ab, ne? Und ja, Babys werden dann schon direkt so als kleine Männer bezeichnet. Das sind quasi zukünftige Männer und genauso werden sie behandelt. Da kann man ruhig mal ein bisschen gröber zupacken, so quasi. Und ich beobachte auch beziehungsweise habe auch im Umfeld beobachtet, so wenn dann irgendwie ein Mädchen als Baby da irgendwo liegt und dann ein Junge, dann ist das so, ah, cool, ein Puzzleteil, noch ein Puzzleteil, die passen doch zusammen, die werden mal heiraten, so. Also er wird schon verkuppelt und er wird schon eine Sexualität festgelegt und eine Identität festgelegt. Also ja, das ist schwierig, wenn die Kinder so aufwachsen, ne?
Ja, welche typisch männlichen Zuschreibungen empfindest du denn als besonders problematisch?
Also wir können kurz auch über eben, was sind männliche Zuschreibungen sprechen. Es gibt da nämlich tatsächlich auch schon Messinstrumente. Es ist jetzt nicht einfach, dass man aus dem Bauch heraus sagt, ja, die denken logisch oder was auch immer, sondern es gibt tatsächlich so 11 Eigenschaften, die mittels eines Fragebogens entwickelt wurden. CMNI, falls man das mal nachlesen möchte, wurde schon vor 20 Jahren von PsychologInnen entwickelt und gilt mittlerweile auch wirklich als relativ zuverlässiges Messinstrument für Männlichkeitsausprägungen. Denn je nach Milieu und Region gibt es einfach unterschiedliche Eigenschaften, die so hervorgehoben werden. Also Dominanz vielleicht, also Dominanz ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die gilt eigentlich so universell, aber Gewinnen oder Risikobereitschaft, das sind zwei Eigenschaften, da könnte man jetzt zum Beispiel an auch einen Manager denken oder sowas, ja. Und Gewalt ist etwas, das wird dann vielleicht da eher so unter Kollegen oder Kolleginnen so psychologisch dann ausgeübt, aber körperliche Gewalt ist etwas, wo sich dann irgendwie Leute bei einem gewissen Stand zumindest offiziell von distanzieren so. Und das sind irgendwie eher so Männer, die einen niedrigeren Status haben oder so. Heißt natürlich nicht, dass sie das zu Hause nicht doch machen. Aber ist halt einfach, passt nicht so zum Image. Aber genau, um das einfach mal so zu nennen, gewinnen, emotionale Kontrolle, also man hat sich selber auch unter Kontrolle, am besten auch andere unter Kontrolle, Risikobereitschaft, Gewalt, Dominanz, Playboy, also der typische Bachelor, der sich einfach nicht verheiraten lässt, Selbstständigkeit, dann Vorrang der Arbeit, also dass die Arbeit einfach das Wichtigste ist. Ich höre auch immer wieder von Männern, also ich kann nicht in Elternzeit gehen, es kann mich niemand ersetzen. Hm. Und da gibt es auch immer wieder so Umfragen, die ich so sehe, dass es wirklich, die glauben das auch ganz gutmütig und sagen, nee, ich bin wirklich unersetzbar für die Firma. Ist niemand. Also die können ruhig alle gehen, aber das glauben wirklich viele Männer. Macht über Frauen, Geringschätzung von Homosexuellen und Streben nach Status. Das sind so diese 11 Eigenschaften. Und es gibt, also was jetzt das Problematischste ist, es lässt sich kaum sagen, es ist alles je nach Situation problematisch. Aber es gibt zum Beispiel eine groß angelegte australische Studie. Ich glaube, da wurden 20.000 Männer oder so befragt. Und da konnte man zum Beispiel auch herausfinden, dass Männer, die den Wert der Selbstständigkeit sehr hoch heben, dass die ein sehr viel höheres Risiko haben, an Depressionen zu erkranken. Also letztendlich kann man aber auch sagen, egal welche Eigenschaft es ist, also alle Eigenschaften, wenn man sie jetzt für sich mal betrachtet, emotionale Kontrolle, Dominanz, Gewalt, das ist alles etwas, wenn du das so höher stellst, dann kriegst du irgendwann Probleme.
Total. Die Frage, die mir jetzt in den Kopf kommt, ist, woher kommen denn diese traditionell männlichen Normen? Ist das eine Überlieferung von, weiß ich nicht, der Antike noch? Also Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, es wird halt kulturell mitgegeben. Es ist halt letztendlich eine Frage der Identität. Also die Identität, die halt einfach wirklich von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und das ist auch alles ganz eng verknüpft. Also wenn man jetzt zum Beispiel Raven Cornell, das ist eine australische Erziehungswissenschaftlerin, liest, Der gemachte Mann, da kann man sehr gut nachlesen. Die zeichnet das super nach, wie sich quasi Männlichkeitsausprägungen so entwickelt haben. Und man spricht bei der aktuell dominanten Männlichkeit, also sie wirklich am erfolgreichsten ist, am meisten so Status auch bringt, da spricht man halt von der hegemonialen Männlichkeit. Und Raven Cornell sagt quasi, das waren in irgendeinem anderen Jahrhundert, waren das vielleicht Ritter, es war sogar mal ein Mönch, also alle wollten sein wie ein Mönch und sexuell enthaltsam sein. Aber mittlerweile kann man sagen, es ist der Businessman. So, und das ist seit so kapitalistische Ausprägung, seit auch Kolonialismus passiert ist und also seit so ungefähr 200 Jahren hat sich das so langsam entwickelt, dass der Businessman quasi die hegemoniale, die vorherrschende Männlichkeit ist, die eine Dominanz über allen anderen ausstrahlt, die quasi in der Hierarchie am höchsten ist. Und das ist quasi wie, man kann sich das vorstellen wie ein Schönheitsideal, ja? Also wir wachsen damit auf, wir sehen irgendwie in Zeitschriften, welche Frauen, welche Männer sind da abgebildet und wir speichern das unbewusst einfach ab. Und wir wissen mittlerweile auch einfach, also schon, man hat auch tatsächlich festgestellt, dass schon Kinder in der Grundschule wissen, wer mal erfolgreich wird und wer halt eher nicht. Und sie reagieren darauf. Also wenn jemand aus einer Akademikerfamilie kommt, dem ist ganz klar, ich habe die Codes, um mich zu artikulieren. Ich kann genau das liefern, was die Lehrenden halt gerne von mir hören wollen. Ich kann mich genauso benehmen und ich werde später ernten. Ich werde genau das, also dieses Verhalten wird später bewirken, dass ich auch Ernte herauskriege. So. Und andere wissen, mein Verhalten, die Art, wie ich mich artikuliere, die führen eher weniger zum Erfolg und ich kann das gar, ich habe die Ressourcen nicht, kann das nicht erreichen und entsprechend gehen sie dann in Protest und drehen das um quasi und machen nicht mit oder stören, also versuchen halt irgendwie eine andere Rolle einzunehmen, in der sie eine Art von Selbstwirksamkeit, eine Art von Selbstwert und irgendwie eine Form von Anerkennung trotzdem erreichen können. Also ist das jetzt nicht das, was sie später dann auf einen hohen Managerposten, also zu einem Businessman macht, aber sie können halt irgendwie trotzdem, wenn du die Ressourcen nicht hast und versuchst aber ständig genau das zu erreichen, das ist total frustrierend. Also gehst du woanders und versuchst das anders zu machen. Man kann eben einfach sagen, dass die Eltern, also nicht nur die Kinder kriegen das mit, die Eltern wissen es auch, das und das müssen wir machen, damit unser Sohn mal später erfolgreich wird. Entsprechend erziehst du ihn auch zu einem Mann. Also versuchst irgendwie zu sagen, hier reiß dich mal zusammen. Frauen finden zum Beispiel das attraktiv, wenn ein Mann stark ist und ein Versorger ist. Also zumindest wird das dann angenommen. Immer mehr Eltern wissen, das ist für viele gar nicht attraktiv und ist auch nicht gut für eine Beziehung, ist auch nicht gut für dich, es ist sehr ungesund für dich und versuchen eben anders zu erziehen. Aber man merkt, also wenn man das tut, dass man wirklich in so Gegenrichtung schwimmt. Ja, also dass man immer wieder irgendwie Feedback bekommt oder das halt einfach sagt, irgendwie seid ihr anders, irgendwie passt es hier gerade gar nicht so richtig. Auch wenn man weiß, dass es richtig ist. Ja. Hm.
Forschungen haben ergeben, dass schon kleine Jungs Stress- oder Krisenzeiten schlechter bewältigen als Mädchen. Den Fakt fand ich auch irgendwie ziemlich berührend. Was genau bedeutet in diesem Zusammenhang denn schlechter? Also wie sieht männliche Bewältigung aus?
Ich kann dir sagen, wie männliche Bewältigung aussieht, also welche Grundmuster es gibt. Da nehme ich kurz auch mein Buch zur Hand. Ich habe mich nämlich viel mit der Arbeit von Reinhard Winter und sein Kollege Bönisch, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt, auseinandergesetzt. Und die haben eben männliches Verhalten als Bewältigung, also im Fokus der Bewältigungsstrategien einmal analysiert. Und die sagen eben, dass es diese Grundmuster männlicher Bewältigung gibt. Und dazu zählt das Schweigen bzw. die Stummheit, Alleinsein, den Fokus auf Fakten und alles Logische lenken, also zu rationalisieren, Kontrolle über sich und andere. Also ja, man versucht irgendwie dann die Sachen wie schnell Probleme zu lösen, wieder gerade zu lenken. Und letztendlich kann man sagen, das Grundmuster ist Externalisierung. Also man hält nicht inne, man fühlt nicht ein Gefühl, man reflektiert nicht, geht dem nach und fühlt immer wieder nach, sondern man spürt etwas und richtet das quasi nach außen oder gegen sich selbst. Und daher haben wir auch dieses Ergebnis, dass Männer dann eher sagen, sie sind halt einfach aus der Haut gefahren plötzlich. Sie sind halt plötzlich explodiert. Sie konnten sich nicht mehr halten oder so. Das ist externalisieren. Das ist, man spürt einen Affekt, einen Impuls und man haut zu oder man suizidiert sich selbst. Männer haben auch leider die, also man sieht leider in Zahlen, dass Männer sich dreimal häufiger das Leben nehmen als Frauen. Oder man säuft, man trinkt Alkohol, man rast. Also Hauptsache, es ist irgendwie eine Aktion da, aber es gibt kein Innehalten. Genau, Kontrolle über sich selbst und andere, ein maschinelles Körperverständnis, Gewalt gegen sich selbst und andere. Das haben sie eben aufgeschrieben. Und genau, also du hattest ja jetzt gerade gefragt, was ein Junge macht, oder? Wenn er in der Krise ist. Leider haben viele Jungen, also die bekommen halt so beigebracht, dass sie selbstständig sein müssen, ziemlich früh. Denn Selbstständigkeit, haben wir jetzt auch gerade gelernt, ist eine Männlichkeitsnorm. Und nach Hilfe zu fragen, wird ihnen nicht beigebracht. Was halt total absurd ist, weil wir alle, also erwachsene Menschen, fragen ständig nach Hilfe. Wir gehen doch zu Ämtern und beantragen irgendwas. Das ist doch genau das. Wir zahlen in eine Krankenkasse ein. Wir machen das alle gemeinsam. Wir haben ständig Hilfe, die wir in Anspruch nehmen. Also niemand sollte glauben, dass wir erwachsen sind und irgendwie selbstständig alleine überleben könnten. Das ist einfach eine Illusion. Ja. Und Jungen bekommen das aber früh beigebracht, dass sie eben sich abkoppeln müssen, dass sie unverbunden sein dürfen und sollen und eben nicht nach Hilfe fragen. Und da gibt's eben Untersuchungen, dass Jungen tatsächlich weniger resilient sind als Mädchen, dass sie Krisen nicht so gut überstehen wie Mädchen, weil Jungen eben in der Krisenzeit eher alleine bleiben, weil sie oft auch keinen Ansprechpartner haben. Und da haben wir auch so das Thema der Freundschaft, dass Jungen eben in Krisenzeiten nicht unbedingt lernen, zu ihrem Freund zu gehen und zu sagen, ich habe gerade echt ein Problem, oder zu einer Bezugsperson zu gehen und sagen, ich schaffe das hier gerade nicht mehr, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Das ist ja auch wie ein Scheitern, auch für Männer, ne? Also wenn ein Mann handlungsunfähig ist, das ist so der Super-GAU. Also das ist ja nicht, wie ein Held sein soll, ne? Ein Held weiß, was zu tun. Ist eine Führungsperson so. Und wenn du dann plötzlich nicht mehr weiter weißt, dann bist du keine Führungsperson in den Augen, ne, aus Perspektive der Männlichkeitsnorm. Und das ist aber ein großes Problem. Also unsere Söhne, wenn wir sie so im Fokus der Männlichkeitsnorm erziehen, dann führen sie halt einfach wirklich ein unglücklicheres, ein ungesünderes und kürzeres Leben.
Ja. Auch eine Sache, die da hochkommt, ist so eine Pseudo-Resilienz. Die versuchen, sich das da nicht anmerken zu lassen und blocken dann ab.
Ja, das fand ich auch total spannend. Das hat so ein US-Psychologe auch herausgefunden, William Pollack heißt der. Und der hat in vielen, vielen Jahren Forschungsarbeit viele Projekte gemacht mit Jungs, zum Beispiel das Projekt Listening to Boys' Voices. Und der hat eben gesagt, dass Jungen zum Beispiel, wenn sie sowas sagen wie, ja und, juckt mich doch nicht, so. Das bezeichnet er quasi als Pseudoresilienz. Wir denken, also bei uns kommt an, das juckt den gar nicht, der ist wie Teflon, der steht da drüber. Aber er sagt im wahren Inneren, also wie es ihnen wirklich geht, das ist, dass sie verletzt sind. Aber sie dürfen halt ihre Verletzlichkeit nicht zeigen. Sie dürfen nicht zeigen oder nicht sagen, ey, das tut mir gerade voll weh oder das macht mich voll traurig, weil traurig sein, weinen, das ist alles, das wird ihnen früh aberzogen. Die dürfen sich nicht so zeigen, die dürfen nicht so fühlen. Also sagen sie, und dein Pech, und stört mich nicht, und mir doch egal, juckt mich nicht. Und er sagt eben, also das ist, also es gibt viele Jungen, die haben Depressionen und es wird bei ihnen nicht erkannt, weil Depressionen eher aus Mädchen- oder Frauenperspektive diagnostiziert wird. Also im Sinne von, dass Frauen auch eher sagen können, ich fühle irgendwie nichts mehr, es ist wie ein grauer Schleier, mir ist alles egal, ich habe keine Kraft mehr, ich bin antriebslos. Das ist, was Frauen ja auch, also viele Frauen einfach sehr gut artikulieren können. Und er sagt halt, bei Jungen ist es anders, wir müssen anders hingucken. Also wir müssen schauen, kommt er nach Hause, geht direkt auf sein Zimmer, schlägt die Tür zu, spricht er nicht mehr, ist er leise, ist er aggressiv, fährt er ganz plötzlich aus der Haut. Also es gibt verschiedene Symptome, wo wir einfach wirklich genauer hingucken sollten. Und vor allem sollten wir Jungen viel mehr zuhören und sensibel zuhören. Also er sagt halt, William Pollack sagt halt, wenn ein Junge erzählt, das und das, das war total schwierig für mich oder da habe ich mich geschämt oder ich bin gerade total traurig darüber, dann sollten wir nicht sagen, na komm, das steckst du doch weg oder Jungen kennen doch keinen Schmerz oder du bist doch stark, das ist doch alles nicht so wild, sondern wirklich irgendwie zuhören, überlegen, habe ich mich schon mal irgendwann so gefühlt, als ich vielleicht auch kleiner war? Wir können auch sagen, oh ja, das kenne ich aus meiner Kindheit, da hatte ich das und das Problem und da habe ich mich ganz ähnlich gefühlt. Wir können aber auch einfach erstmal zuhören, wir können mal fragen, und was denkst du weiter oder wie geht's dir dabei oder seit wann ist das so? Wie können wir jetzt vielleicht dir auch helfen? Also was können wir tun? Brauchst du eine Umarmung? Wie kann es weitergehen? Also wirklich die Söhne nicht beschämen, sondern ernst nehmen und vor allem zuhören und da sein. Einfach nur da sein und zuhören macht schon so, so viel. Man braucht gar nicht unbedingt immer sofort die Lösung finden. Was auch ein relativ männliches Verhalten und Bewältigungsstrategie ist. Okay, jetzt suchen wir direkt mal eine Lösung, aber ich habe das auch. Ich suche auch immer gerne Lösungen. Aber schon allein erstmal das Zuhören und Verstehen und sich hineinfühlen zu können, das macht schon so, so viel aus. Vor allem auf der Vertrauensbasis. Unsere Söhne werden uns nichts mehr erzählen, wenn sie merken, ich kriege eh nur irgendwie dann so eine fiese verbale Klatsche zurück oder es interessiert sich sowieso keiner dafür, dann werden sie sich nur noch mehr verschließen. Aber wenn wir uns offen zeigen, dann haben wir zumindest schon mal eine Basis und wissen, unsere Söhne können jederzeit zu uns kommen und tun das auch, wenn es ihnen schlecht geht.
Ja, ich glaube, viele sind sich auch gar nicht darüber im Klaren, dass Gefühle auch erlernt werden müssen. Die kommen nicht einfach so, ne?
Ja. Ich war mir darüber auch nicht im Klaren. Ehrlich gesagt, bevor ich das Buch recherchiert habe, habe ich gedacht, Kinder haben ganz natürlich, auf natürliche Weise eben eine Bandbreite an Gefühlen, so ein Spektrum an Gefühlen. Und wir Erwachsenen machen das höchstens kaputt. So, also unsere Aufgabe ist, das irgendwie zu erhalten. Und dann habe ich mit Kleinkindpädagogin und Autorin Susanne Mirau gesprochen. Und die hat mir erklärt, dass das auch wirklich viele so glauben und denken, aber dass es ganz anders ist. Nämlich Babys haben erstmal nur Affekte. Die spüren, das ist gut, das fühlt sich gut an und das fühlt sich schlecht an. Jetzt schreie ich. Und unsere Aufgabe als Eltern ist es, diese Bandbreite an Gefühlen mit unseren Kindern zu entwickeln, so Stück für Stück. Und das können wir, indem wir mit ihnen sprechen. Also indem wir mit ihnen überlegen, du fühlst dich gerade wütend, oder? Bist du gerade wütend? Das sieht so aus. Und dann können unsere Kinder verknüpfen, wenn ich so die Augenbrauen zusammenziehe und so einen Wirbelsturm im Bauch habe und so schreie, das ist Wut. So, und wenn ich weine, dann sagen meine Eltern, du bist traurig. Und wenn ich lache, dann, ja, oder wenn ich rot anlaufe, dann sagen sie, ich schäme mich. Okay, dann verknüpft man so nach und nach so diese Gefühle. Und das wird dann am besten immer feiner. Und wir können auch fragen, bist du gerade frustriert? Und und gleichzeitig schämst du dich ein bisschen. Also unsere Kinder lernen dann auch, dass es eine Gleichzeitigkeit an Gefühlen gibt. Also mein Sohn mit 10 kann der oder mit 9, 8 konnte der schon sagen, ja, ich bin traurig, aber ich freue mich auch. Also so, ne, dieser Mischmasch an Gefühlen. Oder dass sie halt irgendwie so feinere Gefühle einfach benennen können. Sowas wie, ich bin gespannt oder, ne, also es müssen ja nicht nur diese 5, das sollte nicht dabei bleiben, so dass man diese 5 Grundgefühle dann benennen kann, sondern dass man wirklich auch so Frust von Wut unterscheiden kann oder sowas, ja, also da gibt es ja ganz, ganz viel mehr. Und das kriegen wir eben auch nur hin, indem wir mit unseren Kindern mit Gefühlen arbeiten. Da brauchen wir jetzt kein Workbook unbedingt dazu, sondern das tägliche Gespräch einfach, ne? Also Gefühlstagebuch hat uns schon geholfen, weil ich fand das so total cool. Da gab es einfach nur diese Gefühle und er konnte dann ankreuzen. Und dann habe ich mal gefragt, wann hast du dich denn geliebt gefühlt heute? Oder wann warst du denn albern oder so? Und dann hat er mir viel mehr von seinem Tag erzählt, als einfach so, wenn ich gefragt hätte, was hast du heute erlebt? So, das so ablaufmäßig. Aber so war es mit Gefühlen verknüpft. Und dann hat er gesagt, da war das und das und da hat das Kind so das gesagt. Und mein Freund hat da so reagiert und das fand ich total witzig. Und dann habe ich so mitgealbert oder so. Also da habe ich dann direkt mehr erfahren. Aber man braucht dieses Workbook nicht. Man kann auch einfach ein Gespräch anfangen.
Total. Ich glaube, eine Sache, die auch ganz wichtig ist, die Erkenntnis, ich brauche jetzt nicht das Handtuch zu werfen, nur weil äußere Einflüsse scheinbar mich überrollen. Ne? Viele haben ja diesen Gedanken im Kopf, so wie komme ich überhaupt gegen Freundeskreis, Kita, Schule an? Habe ich da überhaupt einen Einfluss als Elternteil? Aber sehr wohl.
Man muss nicht ankommen, tatsächlich, ja. Also weil ich glaube, da würde man dann auch irgendwann tatsächlich nur noch das Handtuch werfen und denken, oh, ich verliere hier oder sowas. Unsere Kinder kommen mit den Einflüssen nach Hause. Die sagen dann im Kita-Alter, rosa ist für Mädchen und Silber ist für Mädchen und der Rest ist für Jungs. Mit diesen Einflüssen kommen sie nach Hause. Ist okay. Aber da können wir doch dann drüber sprechen. Da können wir doch mal dann fragen, und wie ist es dann mit dem Himbeereis? Darfst du das dann noch essen? Und sag mal, findest du das gerecht? So, und da können die ja dann, ne, das ist ein Prozess. Also ich hatte dieses Gespräch auch mit meinem Sohn, als er klein war. Und nach dem zweiten Gespräch war das dann schon so, dass er gesagt hat, eigentlich ist das wirklich Quatsch. Das macht gar keinen Sinn. Und gerecht ist es auch nicht. Und also er konnte dann auch schnell davon loslassen. Und ich denke mir einfach auch, was die Gefühle angeht, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass wir beobachten bei unseren Söhnen, die weinen jetzt nicht Rotz und Wasser in die Arme ihrer Freunde, wenn sie sich das Knie aufgeschürft haben. Da werden sie es wahrscheinlich unterdrücken. Es gibt eine bestimmte Dynamik, es gibt eine Scham. Aber das ist nicht das Ende der Welt. Wir können dann mit unseren Söhnen einen Raum schaffen, in dem sie all das rauslassen können, was sie vorher gefühlt haben. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Die lernen einerseits, okay, da und da bin ich nicht sicher, da und da drücke ich dann diese Gefühle. Aber wie fühlt es sich eigentlich an, mit einem Menschen zusammen zu sein, einen Raum zu haben, in dem ich komplett sein kann, wer ich bin und wie ich mich fühle und über solche Dinge sprechen kann? Und ich glaube, das ist der große Punkt, den Eltern halt einfach machen können, den sie leisten können, dass sie ihre Söhne über Jahre, Jahrzehnte so begleiten, dass sie diese Erfahrung haben, so fühlt sich Sicherheit an, so fühlt sich Geborgenheit an, so fühlt sich das an, ein kompletter, vollständiger Mensch zu sein. Und die werden dann sich auch Leute suchen, mit denen sie so diese Gefühle weiterleben können. Denn man vergisst ja wirklich, wenn man nicht so sein kann, wie man ist, ne? Wenn man das nirgends kann, dann vergisst man ja, wie schön sich das anfühlt. Man vergisst das einfach wirklich auch. Ne? Wir alle kennen das aus unserer Erziehung wahrscheinlich. Also ne, unsere Generation macht jetzt Therapie und lernt das. Ne? Und dann denkt man sich, ach krass, das fühlt sich total gut an. Und dann sucht man ja nach weiteren Räumen, wo man sich so fühlen kann. Und ich glaube, das ist so das, was Eltern für ihre Söhne leisten können. Die müssen nicht gegen Kita und Schule und so ankommen, sondern wirklich bei sich bleiben und den Kindern diese Erfahrungsräume bieten. Ganz, ganz lange.
Oft heißt es auch, Jungen fehlt es an männlichen Vorbildern. Wie stehst du dazu?
Ja, ihnen fehlt es an männlichen Vorbildern, aber ihnen fehlt es nicht an weiblichen Vorbildern. Also wie stehe ich dazu? Ich fühle das überhaupt nicht, diesen wirklich gebetsmühlenartigen Ruf nach männlichen Vorbildern. Ich war vor 2 Jahren mal auf einer Veranstaltung und da ging es auch darum, wie können wir Jungen zu Feministen erziehen. Und am Ende wurde gefragt von einer Mutter, ja, was können wir denn jetzt noch machen? Und dann wurde von der Bühne gesagt, naja, wir müssen die Männer mit ins Boot holen, die brauchen männliche Vorbilder. Ich habe wirklich so meinen Stift in den Rucksack geworfen und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich fühle das nicht und ich möchte das nicht, dass ich irgendwie jetzt dem Vater meines Sohnes die ganze Zeit im Nacken hängen muss und ins Ohr flüstern muss, wie er jetzt sein soll und wie er erziehen soll. Und da fühle ich mich wirklich wie die Mutter der aus den 50er Jahren, die dann sagt, jetzt sag doch mal deinem Sohn, dass du ihn lieb hast. Jetzt gib ihm doch mal einen Kuss. Nein, ich möchte das nicht. Und es ist auch nicht angebracht. Wir sind auch getrennt und er macht seinen Stil, ich mache meinen Stil. Natürlich sprechen wir uns auf gewisse Art und Weise ab, aber ich möchte diese Abhängigkeit nicht. Und ich habe auch gedacht, ich fühle das auch im Kontext von ja, der Beziehung von meinem Sohn und mir nicht. Ich fühle mich als Vorbild. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, auch für das Buch, weil ich dachte, wie kann denn das sein, dass irgendwie die Wissenschaft oder die Medien sagen die ganze Zeit, wir brauchen männliche Vorbilder, aber ich fühle mich als Vorbild für meinen Sohn. Und mein Sohn sagt auch selber, Mama, du bist für mich ein Vorbild. Irgendwie passt es nicht. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt denn das? Dass wir immer denken, wir brauchen männliche Vorbilder für Jungen. Und dann bin ich auf Sigmund Freud gestoßen, der den Ödipus-Komplex, also mit dem Ödipus-Komplex quasi ein erstes Modell als erster Psychoanalytiker und überhaupt das erste Modell erschaffen hat, das so die Männlichkeitsentwicklung von Jungen erklären soll. Und da heißt es quasi, er hat das, also das Modell quasi abgeleitet von der Sage von Ödipus, der ja sich in seine Mutter verliebt und seinen Vater tötet und dann erkennt er, das ist ja seine Mutter, ups, und dann sticht er sich die Augen aus. Und Freud sagt quasi, also Jungen werden zu, also entwickeln ihre Männlichkeit dann gesund, wenn sie aufhören, sich mit dem Vater in Konkurrenz zu setzen und sich mit ihm identifizieren. So werden sie, also so entwickeln sie ihre männliche Identität. Und das heißt quasi, ja, unsere Söhne müssen sich mit ihren Vätern identifizieren. Anders geht's nicht. Sie brauchen Männer, mit denen sie sich identifizieren können, um ihre Männlichkeit zu entwickeln. Aber es gibt so viele Expertinnen, Psychoanalytikerinnen, Psychologen die, und Ärzte, die mittlerweile gesagt haben, wie zum Beispiel Alfred Adler oder Nancy Schoduro, später nach Freud, die gesagt haben, das sehen die ganz anders. Also das ist quasi eine kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung. Dass Alfred Adler ist ein Arzt, der hat zum Beispiel gesagt, Söhne und letztendlich alle Kinder sehen halt, dass Frauen Männern untergestellt sind und sie wollen natürlich, wenn sie heranwachsen, dann auch irgendwann ernst genommen werden. Entsprechend lehnen sie das Weibliche ab. Hm. Und bei Mädchen wird das halt einfach nur abgeschwächt. Also da wird gesagt, nee, du bist weiblich, du sollst das mal schön für dich annehmen. Und wenn du wütend bist, dann bist du eine Zicke. Wenn er wütend ist, dann hat er einen Grund. Und Nancy Schoduro, die Psychoanalytikerin, die hat quasi gesagt, dass sie das so beobachtet, dass Mütter, die halt wollen, dass ihre Söhne nicht pathologisch, sondern gesund heranwachsen, die wenden sich irgendwann automatisch von ihren Söhnen, also wirklich unbewusst von ihnen ab, wenn sie so 7, 8, 9 sind, wenn sie das Gefühl haben, jetzt muss er mal langsam zum Mann heranwachsen, dann schicken sie sie immer zu den Vätern und sagen, geh doch mal gucken, was der Papa macht, geh doch mal gucken, was der Opa macht, die sind in der Garage, so, du musst hier nicht mit Oma und mir in der Küche stehen, ach komm, einen Gute-Nacht-Kuss, du bist doch schon groß mit 12. Die wollen nicht, dass ihre Söhne Muttersöhnchen werden. Die wollen, dass ihre Söhne zu guten, erwachsenen Männern heranwachsen. Und eben Nancy Schoduro sagt eben, das ist dieses Unbewusste, dass wir uns selbst nicht als Identifikationsfigur anbieten. Dass wir uns quasi schon so versperren mit mir, bitte. Also in mir solltest du bitte kein Vorbild sehen, ja? Also weil ich bin eine Frau, du sollst zum Mann werden. Und das ist ein Problem. Und sie sagt eben auch, also zum Beispiel als Symptom, ein Junge wird geboren, dann bekommt er eine kleine Schwester und die Mutter, und da gibt es auch andere Untersuchungen zu, die das bestätigen, lässt halt den Sohn nicht mitpflegen, das Kind nicht mitversorgen. Der ist wild und ich muss das Baby vor ihm schützen. Und Mädchen werden mehr in die Fürsorge für das jüngere Geschwisterkind mit einbezogen. Die müssen ja eh auch mal zur Mutter und zur Frau werden. Da können die schon mal üben, quasi so, ne? Das ist das Motto. Und letztendlich sieht man, dass eben Söhne mehr unter einem zweiten Geschwisterchen leiden als Mädchen, weil Söhne eben entfernt werden, quasi, weil, ne? Also sie sollen Abstand halten. Und das ist eine ganz tiefe Verletzung, die da passiert. Das müssen wir nämlich auch sehen, dass Söhne abgenabelt werden von ihren Müttern, von ihren engsten Bezugspersonen, von ihrem Ein und Alles. Die werden gegen ihren Willen abgenabelt. Und da frage ich mich auch, entsteht da vielleicht ein Frust und eine Wut dabei, ne? Genau, also da können wir gegenwirken, indem wir Mütter einfach für uns entscheiden und sehen, wir können natürlich Vorbilder sein. Auch ich habe auch einen Psychologen gefragt, Lukas Maher, wer kann denn alles Vorbild sein? Er sagt, es kommt nicht auf das Geschlecht an, es kommt nicht darauf an, dass man das Kind geboren hat. Du, als Oma kannst du genauso ein Vorbild sein für dein Kind wie als Vater oder Mutter oder sonst was. Darauf kommt es nicht an. Wir müssen uns nur anbieten und wir müssen es fühlen, dass wir eine Identifikationsfigur auch sind. Ja,
also bei mir war es ähnlich. Ich wurde vor allem von Frauen sozialisiert und ich muss sagen, das hat mir nicht geschadet, das hat mir sehr viel gebracht. Von daher, ganz, ganz wichtig. Eine Sache, die ich krass im Gegensatz dazu finde, ist diese Bewegung dieser Alpha-Männer bei Social Media, ne? So rund um Andrew Tate. Kannst du mal für alle, die davon vielleicht noch nie was gehört haben, kurz erklären, was diese Bewegung ausmacht und wofür sie steht?
Wofür sie steht? Na, Andrew Tate steht für den Backlash unserer Zeit gerade, ne? Die Andrew Tates dieser Welt, nicht nur er natürlich, sondern auch Musk, Donald Trump und so weiter, an Putin. Das sind so die maskulinistischen Männer, die halt, Gewalt an Frauen propagieren, also wirklich ganz klar vorantreiben. Und wir sehen auch, dass sich das überträgt auf die Schulhöfe. Also ich möchte jetzt hier gerade gar nicht mal so wiedergeben, ne? Aber ich schreibe auch in meinem Buch so ein paar Zitate, was er da im Internet sagt. Und das ist wirklich, das ist Aufruf zur Gewalt an Frauen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, das überträgt sich ins Offline-Leben. Das beeinflusst Jungen, die, also auf Social Media, die Algorithmen bringen Jungen, die einfach was zum Thema Sport oder Mental Health oder sowas suchen, führen diese Jungen an diesen Männlichkeitscontent heran, die Algorithmen, weil sie eben radikale Ansichten pushen. Das sind vereinfachte Ansichten, die wissenschaftlich nicht haltbar sind und alte Männlichkeitsnormen propagieren. Und es zeigt sich, dass die Aussagen, die da auf Social Media gemacht werden, auf Schulhöfen wiederholt werden. Und wir sehen auch, dass in den letzten Jahren die Rate der Femizide steigt. Also wir haben mittlerweile an jedem Tag einen Femizid, beziehungsweise eine Frau, die getötet wird in Deutschland. Und an jedem zweiten Tag wird eine Partnerin eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Und die Zahlen waren mal anders. Also vor 3 Jahren war es, glaube ich, noch an jedem dritten Tag, dass eine Frau ermordet wird in Deutschland. Also die Zahlen steigen und wir haben wirklich ein Problem mit Gewalt an Frauen. Dafür steht ein Andrew Tate. Also der hat ja auch lange in Rumänien festgesteckt, weil ein Haftbefehl aus Großbritannien, und er sollte auch verurteilt werden, ne, wegen Vergewaltigung und Menschenhandel. Also und ich hatte auch einen Fall gefunden, den hatte ich auch im Buch festgehalten, von 2 Brüdern aus Deutschland, die exakt das getan haben, was Andrew Tate mit seinem Bruder zusammen hochgezogen hat, diesen Menschenhandel, den Missbrauch und so. Die wurden dann auch verurteilt. Also man sieht, dass die Menschen das übernehmen. Das ist nicht nur einfach sowas, was, naja, man sieht es im Internet, aber es hat keine Bedeutung. Nee, es hat Bedeutung. Es wird übernommen.
Das ist super erfolgreich. Ich zitiere aus deinem Buch: Jeder fünfte Junge im Alter zwischen 9 und 16 Jahren hält Andrew Tate für ein gutes oder sehr gutes Vorbild. Jeder zweite junge Vater zwischen 25 und 34 Jahren und jeder dritte Vater zwischen 35 und 44 Jahren findet Tate top.
Ja.
Also ich finde die Entwicklung super gruselig und frage mich, warum sowas in der aktuellen Zeit so erfolgreich sein kann.
Naja, also ich denke mir, dass es, wir leben in einer super komplexen Welt, ne? Die wird auch immer komplizierter. Und ich denke mir, dass ein Andrew Tate halt einfach super leichte Lösungen anbietet. Schlaf auf dem Fußboden, werde hart, härte dich selber ab, no fap, hör auf zu masturbieren, halte dich selber unter Kontrolle und dann wirst du erfolgreich im Beruf und dann wirst du auch eine Partnerin finden. Genau das sagt er. Genau das sagen alle Männlichkeitsexperten, die ihm nacheifern im Internet. Das sind die einfachen Aussagen. Wirklich, du wirst eine Partnerin kriegen, du wirst erfolgreich in der Abschleppen oder in der Liebe sein und im Beruf, wenn du nicht masturbierst. So, solche einfachen Aussagen tätigen sie, ja. Du musst irgendwie in deine männliche Energie finden, männliche und weibliche Energie, hören wir auch immer wieder, ne. Also, solche einfachen Aussagen und das in einer so komplexen Welt, es gibt halt irgendwie Halt und es gibt halt Orientierung, ne. Also gerade auch wenn Jungen wenig Orientierung von ihren Eltern bekommen und sich vielleicht oder auch Orientierung bekommen, aber sich trotzdem einfach haltlos fühlen oder irgendwo vielleicht nicht selbstwirksam genug, vielleicht wenn sie einen niedrigen Selbstwert haben, weil sie in der Schule vielleicht unbeliebt sind oder so, dann sucht man einfach nach Lösungen, dann sucht man nach Halt, ne? In diesem ganzen Chaos oder im Unglück sucht man nach Glück. Und all das verspricht einen Andrew Tate, all das versprechen so die ganzen Männer, die aus dieser Alpha-Male-Bewegung kommen. Und das ist halt ein massives Problem.
Ja, ein massives Problem finde ich auch, dass Jungs und Männern so unterstellt wird manchmal auch so, das liegt am Testosteron, ihr seid sowieso so, da könnt ihr nichts für, von daher let the beast free, keine Ahnung. Aber da ist auch gar nicht so viel dahinter, oder? Testosteron, auch so ein Buzzword.
Ja, das ist auch sowas, was ich selber schon in meinem Umfeld gehört habe, wenn wir Eltern dann so die Kinder vom Hort abgeholt haben und da so standen und die Jungs rannten halt herum, die Mädchen saßen irgendwo und buddelten oder quatschten und dann hieß es gleich so, ach ja, das Testosteron. Und da dachte ich auch, das kann irgendwie nicht sein. Also das glaube ich irgendwie nicht. Und habe auch mit einem Kinderarzt gesprochen, Vitor Gattino, und habe ganz viel dazu zu Testosteron recherchiert. Erstmal habe ich festgestellt, wir wissen viel weniger über Testosteron, als wir meinen. Also das ist so ein Riesenfeld und so viel irgendwie an Tierforschung, die sich aber eigentlich gar nicht unbedingt auf den Menschen übertragen lässt. Von daher, wir wissen vieles nicht. Aber was wir wissen, und das hat mir Vitor Gattino erzählt, das habe ich aber auch in verschiedenen Papers gesehen, ist, dass wir unsere Kinder zum Arzt schicken sollten, wenn bei ihnen Testosteron kickt im Alter von 5, 6, 7, 8 Jahren oder so, ja? Weil dann haben die wirklich, das ist ein gesundheitliches Problem. Also Testosteron ist etwas, was der embryonale Körper braucht, um Hoden dann zu entwickeln, ja, um die Geschlechtsteile zu entwickeln. Aber dann nimmt das Testosteron auch wieder ab und Kleinkinder und Kinder, die haben also einfach das gleiche Level an Testosteron, Mädchen wie Jungen. Erst in der Pubertät kickt dann das Testosteron. Es ist auch schon interessant. Es schießt ein, es kickt. Es ist auf jeden Fall etwas, was so ganz männlich einballert. So.
Ja.
Aber was macht Testosteron eigentlich? Ja, bin ich dann auch nochmal irgendwie in die Forschung eingestiegen und habe gesehen, dass es zum Beispiel eine ganz aktuelle Forschung gibt von der Uni Hamburg. Die haben Testosteron bei Fußballfans gemessen, nämlich während eines Spiels, das sie so konstruiert haben. Und in diesem Spiel musste man mit dem eigenen Team kooperativ sein. Und diejenigen, die am kooperativsten waren, die hatten auch am meisten Testosteron. Und das ist interessant. Da haben dann nämlich quasi die Studienleiterinnen sich gefragt, kann es sein, dass Testosteron gar nicht aggressiv und wild macht, sondern dass es vielleicht ein statusbezogenes Hormon ist, das irgendwie dafür sorgt, dass man das Verhalten so anpasst, dass es dem Status möglichst nutzt? Denn warum sollte man sich sonst besonders kooperativ zeigen in einem Spiel, wo es halt also einfach nützlich für die ganze Mannschaft ist, sich kooperativ zu zeigen? Und das finde ich schon auch eine krasse Aussage, weil uns das dann zum Nachdenken bringen sollte, warum in unserer Gesellschaft so viele Männer gewalttätig sind. Leben wir vielleicht in einer Gesellschaft, in der die männliche Aggression befürwortet wird, in der es ihren Status erhöht? Ja, das tun wir. Ist das ein Problem? Ganz offensichtlich. Aber das Testosteron kann nichts dafür. Es ist wahrscheinlich unsere Gesellschaft.
Ja, super, super spannendes Thema. Und ich als Mann habe auf jeden Fall auch ganz viel aus deinem Buch mitgenommen. Wir könnten jetzt irgendwie ewig noch weitersprechen. Ich habe hier auch noch Sachen stehen, aber ich würde sagen, wir bringen es zu Ende. Alle, die mehr erfahren wollen, holt euch das Buch. Ich kann es sehr empfehlen. Anne, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ja, ich danke dir für die tollen Fragen. Ich bin ja ganz leidenschaftlich dabei.
Sehr. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Am besten auf Instagram, Anne Dittmann oder auf meiner Webseite annedittmann.de. Genau.
Sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.